Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Also nach 15 Ehejahren hat der Jens mich einfach so gegen eine 22-Jährige ausgetauscht. Und dann sagt er noch zu mir, der würde lieber Speedboot fahren und ich wäre sowas wie eine abgetakelte Fregatte. Also geht's noch?
Ja, geht's denn noch? Diese Woche bei RTL, wie jede Woche eigentlich. Brüllfernsehen am Nachmittag, fiktiv mit dem Deckmantel einer Doku. Scripted Reality, ein Thema in Medienmagazin vom 28. August 2010. Realer als die Realität, fragen wir. Aber es gibt auch die plastische Realität. Warum 3D in den Medien boomt. Dann beliebter Wedding, Alltagsmagazin, erschien diese Woche nun auch bundesweit im Buchhandel und in Memoriam Lothar Löwe. Und das alles wie immer
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Darf ich Ihnen noch etwas eingießen? Marc, bevor Toni kommt, möchte ich noch etwas aufklären.
Ja, darauf warte ich schon die ganze Zeit.
Ich habe ihm nichts von uns erzählt.
Das wundert mich nicht, dazu gehört allerhand Mut.
Als Sie mich heute früh anriefen, sagte ich ihm, dass Sie Kriminalromane schreiben und dass wir uns irgendwo flüchtig kennengelernt haben.
Das klingt ziemlich schuldbewusst. Ich würde nicht wagen, so etwas in einem Roman zu schreiben.
Marc, ich weiß, es ist kindisch, aber wenn Sie Toni kennenlernen, werden Sie verstehen, warum ich es gesagt habe.
Margot, ich verstehe schon, aber das hindert mich nicht, Sie zu lieben.
Ja, da zeigt sich jetzt die Begrenzung des Radios. Dann könnte man nämlich sehen, wie ich jetzt mit Michael Mayer hier im Studio aussehe. Wir haben beide blau-rote Brillen auf. Am Schriftzug an der Seite steht Arte. Und diesen Film bei Anruf Mord, wir hörten gerade den Ausschnitt in Mono, den sieht man heute Abend um 20.15 Uhr auf Arte in 3D. Allerdings eben blau-rot, also schwarz-weiß. Und das muss man dann irgendwie mit den Augen hinkriegen, dass man nicht anfängt zu brechen. Aber damit wird klar, der Trend 3D fürs Kino zu produzieren, das war ja Hitchcock ein Klassiker im Kino, geht schon, kann man schon in den 50er Jahren ansetzen. Selbst die Gebrüder Lumière experimentierten vor über 100 Jahren mit 3D-Effekten und seit ein paar Jahren hat das Kino eben diese Technik wiederentdeckt. Avatar, Toy Story und viele andere Filme sollten dann noch eindrucksvollere, noch plastischere Bilder liefern. Und an diesem Wochenende erschien zudem auch noch die Bild-Zeitung in 3D, die passende Brille zum Betrachten des halbnackten Mädchens gleich inklusive. Und am Mittwoch in dieser Woche war die Berliner Zeitung bereits vorgeprescht und veröffentlichte eine 24-seitige Verlagsbeilage komplett in dreidimensionaler Technik. Ja, warum boomt diese Technik wieder so stark? Darüber will ich mit Michael Mayer jetzt natürlich unterhalten. Deswegen ist er im Studio nicht nur so als Brillenständer. Wie muss man sich, ich konnte da noch nicht reinblättern, sich denn die Bild-Zeitung in 3D vorstellen? Ist sie jetzt tiefgründiger, inhaltsvoller?
Naja, inhaltsvoller sicherlich nicht. Also ich meine, da ist so wie all das drin, was in der Bild-Zeitung sonst auch mit drin ist. Aber wenn man die, ich halte sie jetzt mal hoch, also da sieht man unseren Verteidigungsminister Gutenberg so als Kampfpilot, in Kampfpilot-Montur. Das hat sowas Top Gun-artiges.
Das sieht aus wie eine MiG.
Genau. Das Interessante ist, so wie das dieses Titelfoto eigentlich gar nicht so eindrucksvoll ist in 3D. Ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall, wenn man die Seite umblättert, auf Seite 2, sieht man dann Angela Merkel, Bild erklärt den mächtigsten Schreibtisch Deutschland. Und da wird der 3D-Effekt dann schon richtig plastisch. Und
die Schreibtischlampe ist dichter am Fotografen dran,
genau,
als sie selbst.
Genau. Und dann sieht man hier auch noch, sieht man auch nochmal Gutenberg irgendwie auf einem anderen, kleineren Foto. Und dann gibt es auch nochmal so, was auch ganz interessant war, so ein Foto von einem Spiel, von, mal gucken, ob ich das hier finde, von Hertha BSC, was auch ganz spannend, also siegt Hertha auch ohne, also seine Fanwand.
Das muss ich mal jetzt schnell fotografieren, das ist ja unglaublich.
Das ist wirklich, also da merkt man wirklich den 3D-Effekt ziemlich stark. Also es ist sehr unterschiedlich. Also es funktioniert nicht auf allen Fotos, aber ich habe mir das mal erklären lassen, dieses Prinzip von Florian von Heinze, der ist stellvertretender Chefredakteur der Bild, und der meinte, dass dieses Experiment mit den 3D-Fotos schon so ein bisschen schwierig war.
Als wir die Fotos produziert haben, haben wir auch gelernt, wie fotografiert man eigentlich in 3D. Das war ganz interessant, weil wir darauf achten müssen, dass wir quasi drei Ebenen immer haben, wenn wir ein Bild machen. Einen Vordergrund, dann das eigentliche Objekt und einen Hintergrund. Nur dann wirkt das Ganze auch dreidimensional. Wenn man einen Menschen vor eine weiße Wand stellt und zwischen dem Menschen und dem Fotografen ist nichts, dann kann man eine 3D-Kamera benutzen, aber man hat keinen 3D-Effekt. Also das sind so Dinge, die haben wir dabei gelernt und wir haben ein bisschen rumexperimentiert und haben da sehr schöne Fotos produziert.
Nun oute ich mich mal ein bisschen als, das habe ich schon des Öfteren, als DDR-Bürger, und ich hatte früher, da gab es die Zeitung Frösi, Fröhlich sein und singen, und die hatte, ja, das war, die war innovativ, die hatte nicht nur irgendwelche Gräsersamen mitunter drin, sondern auch 3D-Aufnahmen, Mitte der 70er Jahre. Es gibt ein Jugendlexikon von Mayer, in 3D. Also da sind so einige Fotos und bis hin zu Grafiken, dass man sich mal vorstellt, wie sieht eine Pyramide aus, also als Geometriefigur. Und nun ist die Bild-Zeitung heute mit 4 Millionen Exemplaren erschienen, statt sonst wie mit nur 3 Millionen. Ist das nun endlich der Durchbruch, ein Trend zu 3D oder nur wieder eigentlich mal ein bisschen, wie soll man das nennen, ein Ausprobieren der Möglichkeiten?
Also ich würde sagen, das ist halt ein Testballon. Also ich meine, du hast ja schon gesagt, 3D als solches ist ja nun jetzt überhaupt nichts Neues, aber es ist schon interessant, dass die Printmacher doch versuchen, aus ihren gedruckten Inhalten mehr herauszuholen. Also es gab im Dezember letzten Jahres auch einen ganz interessanten, ganz anderen Versuch vom amerikanischen Magazin Esquire. Da konnte man mittels eines Strichcodes, den man vor die Webcam hielt, so Videos zum Laufen bringen, also von Modestrecken. Das war dann so halb 3D, das war nicht so richtig 3D, aber man merkt ja daran, dass die Printmacher schon bemüht sind, also einfach mehr rauszuholen. Und 3D ist einfach auch so eine Variante, dass man sagt, okay, wir gucken mal, was machbar ist. Und ich denke, die anderen Verlage, die gucken jetzt einfach mal, wie funktioniert das? Ist das jetzt irgendwie auch eine lukrative Geschichte? Ich habe mal Claudia Wegner gefragt, die ist Medienwissenschaftlerin an der Hochschule für Film und Fernsehen hier in Potsdam, und sie leitet ein Forschungsprojekt zum Thema 3D, ob eigentlich diese Geschichte, dass man das jetzt im Print versucht, ob das jetzt eigentlich ein dauerhafter Trend ist oder ob das wirklich nur, wie du gesagt hast, so ein Marketing-Gag ist.
Ich glaube nicht, dass es sich langfristig im Printbereich halten wird. Ich denke, der Printbereich ist nicht der Bereich, bei dem der Zuschauer erwartet, in Erlebniswelten langfristig und tief hineinzutauchen. Und wir wissen auch aus unseren wissenschaftlichen Studien, dass es eher die Dokumentarfilme, Reportagen und fiktionalen Welten sind, die der Zuschauer dreidimensional schätzt und sich beispielsweise sehr von Nachrichten distanziert im Hinblick auf 3D.
Wie sieht es denn im Kino- und Fernsehbereich aus? Da ist man, wenn man so die Schlangen vor den Kinos sieht zumindest, der Meinung, das könnte sich langfristig etablieren. Aber man hört auch Stimmen und mir selber geht es auch so, das ist ziemlich anstrengend, sich 3D-Filme anzusehen. Man fängt an zu schielen, man kriegt Kopfschmerzen.
Das finde ich sowieso, aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Aber man kann ja auch sagen, okay, also im Fernsehen wird sicherlich so sein, dass bei Sportübertragung, also Fußball, also Sky und Liga Total, die sind sehr daran interessiert, also die Fußballübertragung in 3D zu übertragen. RTL, ProSiebenSat.1 sagen, okay, es gibt ja einzelne Spielfilme, an denen man die Rechte hat, die man ja auch in 3D übertragen könnte, was sie sicherlich auch tun werden. Und im Kinobereich ist es so, dass es Anzeichen gibt, dass der Höhepunkt der 3D-Welle vielleicht schon überschritten ist. Also das beweisen Zahlen aus Hollywood. Also es gibt die jüngsten 3D-Streifen Cats and Dogs und Step Up 3D, die spielten in den USA überhaupt nicht ihre Kosten ein. Also insofern hat mir Claudia Wegner erzählt, sind das vielleicht schon erste Anzeichen am Horizont, dass der Höhepunkt des 3D-Booms vielleicht schon erreicht ist.
Ich glaube, der 3D-Hype wird sich ein Stück weit normalisieren. Also im Moment ist es ja tatsächlich so, dass es überschwappt und in jeglicher Hinsicht diskutiert wird, in allen Medien ein Thema ist. Es wird sich in den nächsten Jahren normalisieren, das heißt, es wird sich durchsetzen, da wo es sinnvoll ist. Das heißt, es wird immer Genre geben und es wird immer Bereiche geben. Sportübertragung kann auch Bereich sein, fiktionale Genre, fantastische Welten, wo 3D mit Sicherheit Zukunft haben wird, wo der Zuschauer ins Kino gehen wird und in solchen Filmen auch den 3D-Effekt schätzt und genießen kann. Es wird sich aber auch insofern relativieren, als dass man merken wird, dass nicht alles in 3D umgesetzt werden muss und dass es durchaus auch Formate und Genre gibt, wo der 3D-Effekt keinen Mehrwert bringt.
Ganz kurz noch, Arte heute Abend, 20.15 Uhr, habe ich schon gesagt, Mord bei Anruf. Und
bei Anruf Mord.
Und was kommt danach?
Und 23.35 Uhr, der Schrecken vom Amazonas, das ist so ein Trashfilm aus den 50er Jahren, aber sehr lustig, also kann man auch empfehlen.
Und wir haben jetzt Zweikanalton wieder anzubieten, Radio 1 mit dem Medienmagazin und ja, End It Tonight. Ja, Radio 1 Medienmagazin, das Magazin der Gegensätze. Und ich spiele natürlich nicht einfach so den roten Wedding ein, sondern weil dieses Lied mich vielleicht nicht elegant, aber dennoch thematisch hinüberführt zum nächsten Thema. Ich habe nämlich die Macher im Studio vom Wedding. Das ist eine Zeitschrift. Ich begrüße ganz herzlich in meiner Mitte. Das hört man jetzt nur nicht dreidimensional, aber ich sag's deswegen. Julia Böck und der Herausgeber, es war die Chefredakteurin, ist Axel Völker, wunderschönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Hallo. Vielleicht nochmal ganz kurz zu 3D und Print. Ihr macht eine Zeitschrift, da kommen wir gleich drauf. Ist 3D für euch auch ein Thema oder seid ihr ganz normal Printkollegen, so wie man schon zu Gutenberg eindimensional gedrückt hat?
Wir sind ganz normale Printkollegen.
Ja.
Warum? Wir lieben Print. Das Medium braucht Zeit, das finden wir gut.
Ja, ja, aber es gibt ja jetzt den Trend zur Dreidimensionalität. Die Bildzeitung ist ja heute plastisch erschienen, aber offenbar ist das nicht für jedes Medium geeignet, dass man da jetzt nicht experimentieren muss. Ihr macht ein klassisches Journal, in dem Sinne ein klassisches, dass man, wie gesagt, schon Zeit mitbringen muss, um es durchzublättern. Wie viele Seiten ist es eigentlich stark?
Die aktuelle Ausgabe hat insgesamt 124 Seiten inklusive eines ausfaltbaren Plans und einem Poster auf der Rückseite. Und das kann man dreidimensional kaum bewerkstelligen. Und man hat natürlich auch ein haptisches Erlebnis mittels verschiedener Papiersorten beispielsweise. Also das ist uns ganz wichtig, dass man was in der Hand hat.
Also dann doch dreidimensional. Wenn man das Papier dann spürt in der unterschiedlichen Art und Weise, habt ihr da, was muss man sich da vorstellen? Seidenpapier oder?
Es ist ungestrichenes Papier, also Papier, was eben nicht Hochglanz ist, ganz bewusst, weil es ja zum Wedding passen soll und passen muss, um dem auch gestalterisch gerecht zu werden. Und das ist eben auch die Chance des Print, das kann online gar nicht leisten beispielsweise, dieses haptische Gefühl schon des Weddings rüberzubringen.
Einmal im Jahr kommt diese Zeitschrift heraus, Julia. Warum denn nur einmal? Ist das nicht, also eigentlich viel zu wenig, oder?
Ja, das ist viel zu wenig. Also Alltag braucht einmal braucht Alltag Zeit. Also wir recherchieren sehr ausgiebig für unsere Geschichten. Darüber hinaus ist es ein Non-Profit-Magazin. Immer noch, vielleicht ändert sich das. Das heißt, der Axel und ich, wir müssen nebenbei natürlich Geld verdienen. Der Axel als freischaffender Grafiker, ich als freie Journalistin. Naja, und dann ist der Wedding eben der Luxus, den wir uns gönnen, in den Abendstunden beziehungsweise in der Produktion, in der Hauptproduktionszeit dann eben auch Vollzeit. Und da kann man sich dann eben nur einen bestimmten Zeitraum für nehmen.
Nun ist ja der Wedding sehr klischeehaft besetzt. Ein Klischee war eben roter Wedding, Arbeiterbezirk. Aber dann hört man eben auch vom Problembezirk Wedding. Was ist für euch sozusagen der Filter, um diese Zeitschrift zu machen? Ich nehme mal an, die heißt nicht nur Wedding, sondern die spielt ausschließlich in diesem Bezirk in Berlin.
Also der Wedding ist für uns Programm, um das Lokale, was wir dort vorfinden, überregional bekannt zu machen. Also das ist eigentlich auch der Spagat, den wir machen, im Lokalen das Überregionale zu finden.
Mach mal ein Beispiel, Julia.
Ja, also der Wedding ist spannend, weil man hat dort den Querschnitt der Gesellschaft. Also wir haben alteingesessene Weddinger, Berliner, wir haben zugezogene Kreative, wir haben junge Familien, Migrantenfamilien und somit finden wir dort den Querschnitt der Gesellschaft. Und rund um diese unterschiedlichen Leute gibt es so viele Geschichten zu erzählen. Und insofern ist der Wedding eben auch exemplarisch für andere Orte in Deutschland, für ein Leben, was auf den Straßen passiert.
Ein Beispiel im Beispiel, also die Top-Story aus dem jüngsten Heft, das ist, glaube ich, das zweite, was ihr gemacht habt, ne?
Das Heft?
Ja.
Ist das dritte jetzt.
Oh, das dritte schon. Ein Beispiel, was ist euch die liebste Geschichte?
Nehmen wir beispielsweise das Thema Hobbys. Also wir haben uns natürlich überlegt, das Thema der aktuellen Ausgabe ist ja Arbeit. Und ein Hobby zu haben ist ja auch eine Form von Arbeit. Man muss sich ja damit intensiv beschäftigen. Und wir haben Menschen gefunden, die einerseits ihr Hobby entweder zum Beruf gemacht haben oder einfach in ihrem Hobby aufgehen. Und das gibt's ja überall. Nur im Wedding finden wir das Beispiel vor. Und andere stellen fest, naja, das ist ja super interessant. Bei uns gibt's das ja auch. Also wir hören ja auch oft, den Wedding, den gibt's ja bei uns genauso. In Hamburg beispielsweise.
Darüber hinaus haben wir noch ein anderes schönes Thema, das ist auch so Rubrik Feierabend, gehört ja auch zum Thema Arbeit und das ist die Jogginghose und da war natürlich der Wedding Inspiration. Es gibt viele Jogginghosenträger im Wedding und die Jogginghose hat inzwischen ja auch die Laufstege erobert, ist zur Haute Couture erklärt und nun ging es darum, warum wird prekärer Schick salonfähig und das ist eine Inspiration, die uns der Wedding gebracht hat.
Ihr wohnt beide im Wedding, wenn ihr jetzt in Pankow wohnen würdet, würde die Zeitschrift Pankow heißen?
Gute Frage. Ich denke, sicherlich könnte man auch eine Zeitschrift machen, die Pankow heißt. Aber ich denke, dass der Wedding noch exemplarischer für die aktuellen Probleme in Deutschland steht. Also der noch viel höhere Migrantenanteil beispielsweise. Die Geschichte, die da viel mehr zum Tragen kommt, gerade im Beispiel Thema Arbeit, wo ganz viele Fabriken nicht mehr existieren, die Westzulage ist weg, all diese Dinge, die wäre natürlich im Wedding besonders deutlich.
Wer kauft diese Zeitschrift? Die, die dort wohnen nur oder gerade die, die da nicht wohnen?
Sowohl als auch. Also es sind vor allem Kunst- und Kulturinteressierte Leute, die die Offenheit haben, vielleicht auch mit ihren Lesegewohnheiten zu brechen. Der gemeine Weddinger, also der Alteingesessene an sich, ich glaube, der liest sowieso nicht so gerne oder nicht so viel Magazine. Also ob der jetzt unbedingt ins Zeitschriftenregal greift, um uns zu kaufen, weiß ich nicht.
Wie viel werden verkauft von eurer Zeitschrift?
Die Auflage liegt bei 5.000.
Das ist eine ganze Menge.
Klaren, richtig. Ein Großteil verkauft sich in Berlin. Ich glaube, der größere Teil innerhalb Berlins außerhalb des Weddings. Und dann gibt es uns seit heute exakt überregional an sämtlichen Bahnhofsshops und Flughafenbuchhandlungen deutschlandweit.
Das lässt ja darauf hindeuten, dass man euch nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern dass man auch an den Erfolg dieser Zeitschrift glaubt. Denn sonst wäre es ja Makulatur, was man sich da in die Regale legen würde. Jetzt mal im Ernst, man müsste die Zeitschrift ja mit 100 Euro verkaufen, um einigermaßen ein Jahr lang davon leben zu können, oder?
Ja, aber dann dürfte sie nicht der Wedding heißen.
Ja, aber wie haltet ihr euch über Wasser? Also ist das ein Selbstausbeutungsprojekt?
So würde ich es nicht sehen. Also das sind natürlich Geschichten, die uns brennen, die wir gerne erzählen wollen, weil das Thema Alltagskultur ja schon im journalistischen Alltag, ich nenne es mal Mainstream, hinten runterfallen. Insofern ist es vielleicht keine Selbstausbeutung. Selbstausbeutung ist es, indem wir zu großen Teilen eben ja unentgeltlich arbeiten beziehungsweise anderen Berufen nachgehen oder anderen Beschäftigungen, um unsere Miete zu bezahlen. Ja.
Vielleicht auch ich würde eher Idealismus sagen als Selbstausbeutung, denn das, was wir tun, das tun wir ja sehr gerne und dafür bekommen wir aber viel, viel mehr zurück seitens die Resonanz der Leser. Allein der Fakt, dass wir unabhängig sind, ist uns extrem wichtig, dass wir selbstbestimmt arbeiten, dass wir journalistisch Freiheit haben, dass wir den Autoren sagen können, ihr habt hier Platz ohne Ende, ihr könnt hier Bildstrecken von 10 Seiten abliefern und ihr müsst nicht nur 4.000 Zeichen schreiben, ihr könnt auch 12.000 Zeichen schreiben. Das ist einfach wichtig und deshalb haben wir das auch gemacht, weil wir auch mit dem Angebot, was wir so vorfanden, unzufrieden waren. Also mit dem Magazinangebot, gerade das Thema Alltag, fällt ja so gut wie hinten runter, gerade im Magazinbereich.
Und damit das hier nicht wie QVC klingt, haben wir ein Freiexemplar, da kann sich also zumindest der schnellste Hörer jetzt unter der Potsdamer Rufnummer 90 7099111. Ich sehe gerade 3 Freiexemplare. Also wer sofort hier wählt, hat die beste Chance, sogar auch vielleicht hier hineingeschaltet zu werden. Wollen wir gleich mal hören, wer liest euch denn? Hallo?
Ja, hallo, hier ist Tobias.
Ja, sag mal kurz deinen Namen und warum dich diese Zeitschrift interessiert.
Ja, also wie gesagt, ich bin Tobias aus Friedrichshain und Interesse an der Zeitung habe ich in erster Linie deshalb, ich bin selber Grafikdesigner im Studium. Und Magazinkultur ist sowieso ein sehr interessantes Feld und ja, es klingt nach einer sehr schauen Alternative.
Dann bleib mal bitte in der Leitung. Wir müssen dazu deine Anschrift notieren. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern, die Chefredakteurin Julia Böck und der Herausgeber Axel Völker von Der Wedding.
Vielen Dank.
Danke.
Das Medienmagazin, das Magazin bei Radio 1 der Gegensätze. Ja, das kommt gleich. Das ist ein Ausschnitt, den ich aber vorher hier noch Ihnen zu Gehör bringen will.
Hier zusammen live in Vollstereo und voller Länge mit Truckstop, meine Damen und Herren.
Maschendrahtzaun.
1, 2, 3, 4. I'm a lonesome rider, I'm a real tough guy. I tell you living ain't easy, but every day I try. I see a million places, maybe I get around with a six pack of beer and a
Maschendrahtzaun.
I'm a hardworking man, I don't need much in life. I got my horse, I got my boots, a hat and a knife. All I really need can surely be found. I need girls, I need whiskey and
Maschendrahtzaun.
Maschendrahtzaun in the morning.
Maschendrahtzaun
late at night.
Sie erinnern sich vielleicht, da hatte Stefan Raab in seiner Sendung einen Ausschnitt aus der Sendung Barbara Salisch verwurstet. Die Frau wurde deutschlandweit bekannt, aber das war damals echt, das war noch nicht scripted reality. Barbara Salisch hat da noch richtige Schiedsgerichtsurteile gesprochen und die Leute waren dann auch rechtskräftig anschließend verurteilt. Aber was jetzt so aus dem Privatfernsehen tropft, etwa zur selben Zeit, Barbara Salisch gibt es immer noch, aber nicht mehr mit echten Fällen. Aber was da zum Beispiel auf RTL tropft, das hören wir jetzt.
Ich dachte, ich flippe aus, als der Arzt mir erzählte, dass Jolina in den Wehen liegt. Ja? Ich habe gedacht, die kriegt den Blinddarm raus und eine Stunde später war ich auf einmal Oma.
Also ich habe wohl schon gemerkt, dass ich etwas dicker geworden bin, aber ich habe eigentlich gedacht, dass es an den vielen Pommes lag, die ich gegessen habe.
Ich kümmere mich hier um das Kind, damit du zur Schule gehst, ja? Geh mit ihm spazieren und was weiß ich nicht alles. Und du? Du gehst gar nicht zur Schule. Madame geht shoppen.
Dass du akzeptierst, der Holger und ich, wir lieben uns, wir kriegen ein Kind und ich möchte, dass du dich aus unserem Leben raushältst. Ganz einfach, das ist alles. Wieso kapierst du das nicht? Wieso geht das nicht in deinen dicken Schädel rein? Wieso gönnst du uns nicht unser Glück?
Hör mal zu, ganz einfach. Du bist nämlich gar nicht der Richtige für den.
Jetzt mal ein bisschen los.
Also Holger, das ist mein Holger.
Und ich habe viel größere Lebenserfahrung.
Ausgerastet, der hat voll Theater gemacht.
Ja, wo meine Frau von der Kegeltour wieder kam, da hat sie mir irgendwas erzählt, sie hätte was mit einem Mann gehabt. Nachts, über Nacht, ich weiß nicht, ob es länger ging. Und da habe ich mir dann so gedacht, dann ziehe ich auch mal um die Häuser rum und mache mal ein paar Frauen klar und ist auch gut gelaufen.
Na,
zieh mal ab, ey, mach mal locker.
Geht's noch?
Gib mal in die Heier,
Ich habe aber bestimmt was Besseres zu tun als mit euch hier.
Ja, klar.
Ihr tickt doch nicht mehr richtig hier.
Oh mein Gott, jetzt übertreib doch nicht.
Ich übertreibe nicht. Du hast das hier scheinbar nicht richtig klar gemacht, dass zwischen euch nichts läuft. Dass sie nicht mit dir zusammen hier oben in der Wohnung lebt, sondern dass wir zusammen sind.
Die Conny, die steigert sich da in Sachen rein.
Dieser Heuchler macht mir erstmal schöne Augen, geht mit mir essen und dann zieht er mit dieser Tussnelda da oben und ihren Belgern ein. Pass mal auf, mein Freund. Verliebt habe ich mich in dich.
Wir gehen jetzt raus oder ich rufe die Polizei.
Sei still.
Stefan, bitte.
Ach, komm.
Sei still.
Ja, das ist genau das Prinzip, nicht sei still, sonst wäre es ja wirklich still im Privatfernsehen. Das ist zu dieser Zeit am Nachmittag Brüllfernsehen par excellence. Und das waren jetzt 4 verschiedene Fälle aus diesem Monat. Und da gibt's also, Mann filmt Frauen beim Sex und stellt das Video ins Internet. Lehrer hat eine Affäre mit einer Schülerin und betrügt sie mit einer Abiturientin. Neidische Nachbarin terrorisiert Familie. 14-jährige Tochter wird schwanger. Das sind Fälle, sogenannter Stoff für Scripted Reality Format. Besteht die Realität nur noch aus Katastrophen, Eleni Klotzikas?
Ja, die Fernsehrealität ganz sicher. Der Kampf um die Aufmerksamkeit ist einfach stärker geworden und damit auch die Skandalisierung, mit dem vor allem Privatsender Quote machen. Diese Scripted Reality Formate haben dem Sender RTL beispielsweise Spitzenquoten am Nachmittag gebracht, also ihm sozusagen den Nachmittag gerettet. Seitdem ist halt diese Formate wie Familien im Brennpunkt, wo wir ja gerade einen Ausschnitt gehört haben, oder Verdachtsfälle oder Schulermittler gibt. Dazu muss man sagen, dass sich es bei diesen Scripted Reality Formaten eigentlich um fiktive Geschichten handelt, die von Laiendarstellern nachgespielt werden und mit den Mitteln eines Dokumentarfilms, also eine neutrale Sprecherstimme, eingeblendete Interviews der Betroffenen und so weiter, suggerieren sollen, dass das, was da passiert, echt ist. Also, dass es wahre Schicksale sind, wahre Betroffene, was natürlich Quatsch ist.
Ja, aber wenn man schon fiktive Stoffe nimmt, warum kann man die nicht gleich von Schauspielern spielen? Die sind dann auch froh, einen Job zu haben.
Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben sich die Rahmenbedingungen für die Produktionsfirmen so enorm verschlechtert, dass man dass man echte Schauspieler gar nicht bezahlen könnte. Also, das wird extrem billig produziert, gerade so ein Format wie Familien im Brennpunkt. Natürlich würden Sender gerne mit echten Fällen arbeiten, ja, so, das tun sie auch teilweise. Ich habe vor kurzem einen Trailer gesehen, wo ein Messi besucht werden sollte, ja, bei RTL, also moralische Grenzen scheinen nicht das Problem zu sein, sondern eher, dass man diese echten Fällen einfach nicht mehr findet. Ja, früher, man erinnere sich mit der Einführung dieser Nachmittags-Talkshows von Arabella bis Vera am Mittag und wie sie alle hießen, wo erstmals normale Menschen mit ihren Problemen auftraten, da reicht es den Sendern noch aus, dass eine 17-Jährige beispielsweise schwanger ist. Heute müssen die Teenies schon 14 sein und schwanger und am besten noch vom eigenen Vater geschwängert. Das sind die neuen Anforderungen. Das hat mir zumindest die Casting-Agentin Imke Arnchen von 030 Casting im Interview erzählt.
Wir haben 20 Jahre Privatfernsehen. Das heißt, Deutschland ist durchgecastet. Also fast jeden, der ins Fernsehen möchte, den haben wir schon vor der Kamera gehabt, weil es gibt ja nicht jeden. Wer stellt sich schon gerne hin und sagt, mein Kind ist eine Prostituierte, ich schlage mein Kind, ich habe 30 Kilo zu viel, ich fresse jeden Tag 10 Pizzen. Also alles, was negativ ist, will natürlich der Mensch nicht zeigen.
Da ist man dazu übergegangen, halt diese Fälle sich auszudenken und mit Laiendarstellern nachzuspielen. Scripted Reality-Formate nennt man sie. Oder man versprach den Menschen, ihr Problem durch einen professionellen Coach zu lösen. Deswegen, also ganz, also sind ja die Coaching-Formate, ja, die gibt es ja überall im Fernsehen. Heutzutage wird ja bei allem gecoacht. Und da scheint der Deal zu sein, du zeigst uns deine schmutzige Wäsche und wir helfen dir daraus, dein Problem zu lösen. Zumindest kurzfristig.
Mhm. Nun gibt es ja also die unterschiedlichsten Reality-Formate, also von den Casting-Shows angefangen, die Coaching-Formate, jetzt also diese Script-Reality-Formate, die ja eigentlich, wie wir hörten, nicht so viel mit Realität zu tun haben. Aber kann denn der Zuschauer überhaupt noch erkennen, was echt ist und was fiktiv und inszeniert ist? Also ich habe ewig gebraucht, um rauszubekommen, dass möglicherweise da, weil die Kamera überall dabei ist, dass das möglicherweise inszeniert ist. Aber es ist täuschend echt gemacht.
Das ist in der Tat zunehmend schwieriger geworden. Die Grenzen zwischen echt und frei erfunden verschwimmen. Natürlich wollen Scripted Reality-Formate Realität suggerieren. Also sie werden ja auch Hybrid-Formate genannt, also Mischformate. Denn Laiendarsteller kommen meist selbst aus diesem sozialen Milieu, aus dieser Figuren, die sie halt nachspielen. Und die Dialoge werden auch nicht vorgeschrieben, sondern sie improvisieren dann so aus ihrem Alltag auch ein bisschen. Vom reinen Abbilden der Realität ist man aber auch sowieso schon lange letztlich abgekommen, also mit dem Aufkommen der Doku-Soaps. Die bedienen sich ja auch dieser Elemente einer Soap-Opera, wo man dann versucht, die Realität zu verdichten, wo die Kamera überall dabei ist, wo Szenen nochmal nachgespielt werden. Man erinnert sich, und dieser Trend hat sich noch verschärft, ja, man erinnert sich an die ersten Big Brother-Formate, die kamen eher harmlos daher, ja, fast auch ein bisschen langweilig dadurch.
Ja, Slatko, reich mir mal bitte das Salz drüber.
Genau, das hatte dann diesen Spannungsgrad. Und jemand, der übrigens von Anfang an Reality-TV in Deutschland begleitet hat, ist die Produzentin Katrin Löschburg, die früher bei Endemol war und die erste Big Brother Staffel in Deutschland betreut hat und jetzt diese Reality-Doku-Soap Bauer sucht Frau verantwortet.
Natürlich ist es ein Eingriff, auf der anderen Seite ist es genau das, was natürlich auch die Zuschauer sehen wollen. Wenn die einen Koch sehen wollen bei einer Kochshow, wie er etwas kocht, dann wollen sie natürlich in den Topf gucken. Also gibt es die berühmte Kamera an der Decke, die diesen Blick von oben in den Topf hinein bietet. Und dasselbe ist natürlich auch bei diesen Dokus oder bei diesen Reality-Formaten so. Wenn ich die ganze Zeit die Person immer nur total handelnd im Raum sehe und ihn nie ins Auge gucken kann, wenn ich die Tränen nicht sehe, wenn ich das Lachen nicht sehe, kommen die Personen mir nicht nah und ich kann den Geschichten nicht folgen. Und an der Stelle fängt man halt an einzugreifen. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, das nennt man dann die soft geskripteten Doku-Soaps, dass man die Inhalte der Gespräche vorgibt. Wenn man dann zwei Leute hat, die sich nichts zu sagen haben, fängt dann der Redakteur an zu sagen, sprecht doch mal da und darüber. Und das ist halt, wo man irgendwann an den Punkt gekommen ist und gesagt hat, ja, dann suche ich mir doch meine ideale Welt zusammen. Das war eigentlich aus meiner Sicht schon die Geburtsstunde der scripted Doku-Soap oder scripted Reality-Formate.
Ja, das hat auch Barbara Salisch erfahren. Sie ist ja eine echte Richterin, hatte wirklich echte Fälle und dann war plötzlich mal Schluss. Dann wollte man nicht den siebten Nachbarstreit erleben, sondern man musste dann ins Strafrecht hinüberwechseln. Fiktive Fälle also dann echt zu verkaufen, wo man anfangs eben doch tatsächlich mit echten Fällen gearbeitet hat. Ist das Fernsehen dadurch nicht vielleicht unglaubwürdig geworden?
Sicherlich immer unglaubwürdiger, das kann man schon sagen. Aber gerade diese Scripted Reality-Formate sind ja oftmals so dilettantisch, dass sogar der naivste Zuschauer inzwischen dahinter blickt, dass das nachgespielt ist. Außerdem, viele Zuschauer wissen inzwischen, das Fernsehen ist zu einer nationalen Inszenierungsbühne für Hinz und Kunz letztlich geworden, ja. Und genauso wie sich die Sender und Produktionsfirmen versuchen, mit normalen Menschen Realität zu inszenieren, bedienen sich natürlich auch normale Menschen des Fernsehens, um sich selbst zu inszenieren, weil sie zum Beispiel damit ihre Träume verwirklichen wollen, Superstar werden wollen, Topmodel werden wollen oder einfach nur diese von Andy Warhol viel beschworenen 15 Minuten Berühmtheit einmal haben wollen in der Mediengesellschaft. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen zum Beispiel sagt, wir leben in einer Castinggesellschaft. Er hat auch darüber auch ein Buch geschrieben, die Castinggesellschaft und das Tribunal der Medien. Und ich habe ihn gefragt, was denn eine Castinggesellschaft auszeichnet.
Eine Castinggesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass in ihr die Sucht nach Aufmerksamkeit allgegenwärtig geworden ist, dass in dieser Castinggesellschaft Image und Ich in einer unauflösbaren Weise verschmelzen und dass eine möglichst medienkompatible Inszenierungspraxis längst die Sphäre der Prominenten verlassen hat und in unserem Alltag angekommen ist. I'm a sex machine, baby. I had more girls than James Brown. And I fucked them all on the
Maschendrahtzaun.
Also seien Sie immer schön misstrauisch, wenn irgendwo Realität im Fernsehen draufsteht. Dann könnte es wahr sein, muss aber nicht. Das war Eleni Klotzikas zum Format Scripted Reality. Und hier hören wir noch ein bisschen in den Maschendrahtzaun hinein.
Maschendrahtzaun.
Ja, das Radio 1 Medienmagazin, das Magazin der Gegensätze, das erklärt sich beim letzten Thema des Medienmagazins von selbst. In dieser Woche, genauer gesagt am Montag, haben wir von der Todesmeldung Lothar Löwes erfahren. Lothar Löwe ist Ihnen sicherlich als ARD-Korrespondent möglicherweise sehr gut in Erinnerung, weil er für das Sendegebiet, das der RBB ja abdeckt, in Ost und West eine sehr herausragende Figur war, auch politisch sozusagen in die Schlagzeilen geriet, als er nämlich von der DDR ausgewiesen wurde. Lothar Löwe wurde 1929 als Sohn eines Beamten der Reichspost im Telegrafendienst in Berlin geboren. Er interessierte sich schon im Zweiten Weltkrieg für Störsender, die gegen die reichsdeutschen Stationen gerichtet waren. So entdeckte er zum Beispiel auch den Moskauer Rundfunk und auch die BBC. Da erfuhr er als HJ- und Jungvolkführer von den Verbrechen der Nazis in Auschwitz. Er hatte geglaubt, dass Deutsche zu solchen Verbrechen nicht fähig werden. Nach dem Krieg hat er dann beim Abend in Berlin als Lokalreporter und freier Mitarbeiter seine ersten Reportagen geschrieben, ging dann kurzzeitig in die USA, wurde dann entdeckt von Thilo Koch, der damals beim NWDR, dem Vorläufer des SFB, tätig war. Ich glaube, er ist sogar der Erfinder der roten Optik, das Pendant zum schwarzen Kanal vom DDR-Fernsehen, also Thilo Koch. Er wurde dann als Assistent von Thilo Koch nach Washington geholt und war dann also sehr intensiv dann im Weißen Haus, im Pentagon und State Department unterwegs, war in Budapest 1956, als dort die russischen Panzer rollten und hat eigentlich sein journalistisches Leben nur im Kalten Krieg erlebt, so richtig. Als er pensioniert war, das noch vorausgeschickt, hat er sich für den Nationalen Hörfunk engagiert. Er hat bei DS Kultur damals Mitarbeiter gecastet, wenn man das so sagen darf, für die neue Nationale Anstalt Deutschlandradio und war auch bis in die letzten Wochen und Monate aktiv als Zeitzeuge unterwegs. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Telefoninterview, das er mit dem Medienmagazin geführt hat, wo ich ihn mal gefragt habe, ob er sich denn sowas dann doch schon verstanden hat als Sargnagel an der DDR. Denn er hat sie ja schließlich dann doch letzten Endes mit abgeschafft.
Ich glaube, dass die Rundfunk- und Fernsehberichterstattung vor allem, aber sicher auch die Zeitungen dazu beigetragen haben, ganz, ganz unvoreingenommen und auch ganz ungewollt vom ersten Augenblick an dazu beizutragen, das System, das SED-System zu destabilisieren. Das lag in der Natur der Sache. Indem wir darüber über Dinge berichtet haben, die im neuen Deutschland nicht standen und die in der aktuellen Kamera nicht gezeigt wurden, also sozusagen die wahre Lage der DDR, wie sie die Partei nicht sehen wollte, das, glaube ich, hat wesentlich dazu beigetragen, die Kräfte, die dem System kritisch gegenüberstanden, zu stärken.
ZDF-Korrespondent Werner Brüsser soll mal gesagt haben, er habe mitgeholfen, die DDR zugrunde zu berichten. Haben Sie sich damals auch schon als Totengräber empfunden?
Damals nicht. Niemand konnte ahnen, dass die Mauer fallen würde. Gar keine Frage. Das habe ich auch nicht. Das habe ich immer gehofft. Dass sie sich so entwickelt haben, ergibt sich nun, daraus ergibt sich für mich, dass ARD und ZDF, nicht nur das Fernsehen, sondern auch der Hörfunk und auch die Korrespondenten der Zeitung in ihrer Arbeit und in ihren Kontakten einen sehr großen Nagel in den Sarg der DDR geschlagen haben. Darüber gibt es für mich keinen Zweifel.
Aber Sie haben nicht damals schon dran gedacht, dass es wieder ein Nagel im Sarg der DDR. Das war nicht Ihr Motiv, was Sie angetrieben hat.
Nein, es war ja manchmal auch ein Gefühl der Betrübnis. Ich meine, wir haben ja nicht aus Häme und Schadenfreude die Missstände der DDR kritisiert und dargestellt. Ich meine, wissen Sie, mein Mitgefühl, wenn ich Leipzig gesehen habe, die den Verfall in den deutschen Städten, in Altenburg, in Leipzig, in Dresden, da blutete einem ja das Herz. Oder eine Stadt wie Greifswald, die 1945 völlig unzerstört war, und wie diese Städte verfielen und wie die Leute Schlange standen und keine Bananen hatten oder überhaupt in bestimmten Bereichen nicht mal das Westfernsehen sehen konnten und die Sehnsucht hatten, doch irgendwann mal zu reisen und in den Westen zu kommen und eine Zeitung zu lesen, die nicht von der Partei kontrolliert wurde. Da war sozusagen die Sympathie und das Mitleiden war sehr viel stärker als das Bewusstsein, nun diesem DDR-Regime wieder mal eins auszuwischen.
Aber eigentlich hat ja dann die SED-Führung aus DDR-Sicht richtig gehandelt, dass sie den Destabilisierer Löwe Weihnachten 76 rausgeschmissen hat.
Also ich will Ihnen dazu mal Folgendes sagen, ich habe es nie darauf angelegt, ausgewiesen zu werden. Ich war ja vorher in Moskau und ich habe immer gesagt, ein Korrespondent, der ausgewiesen wird, kann ja seinen Auftrag nicht mehr erfüllen, ist also kein nützlicher Korrespondent mehr für die ARD in diesem Sinne. Also ich habe es nie darauf angelegt, ganz im Gegenteil, mir hat meine Tätigkeit in der DDR sehr viel Freude bereitet. Ich war sehr gerne in der DDR, weil ich als Berliner, für mich Ostberlin wie Westberlin, ich habe das immer als eine Stadt empfunden und ich habe das Land Deutschland, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg auch als einen Teil Deutschlands empfunden, der zu Deutschland gehört. Also insofern, ich habe das nie darauf angelegt. Aber ich habe natürlich auch nach der Akteneinsicht von der Stasi, die ich also nach dem Ende des Regimes hatte, natürlich begriffen, dass ich offenbar für die DDR-Führung wirklich eine schwere Belastung war.
Er provozierte aber auch mit seiner eindeutigen Position im Kalten Krieg auch westliche Journalistenkollegen, die ihn als Elefant im Porzellanladen empfanden und seine Wahl zum Intendanten zum Beispiel des SFB Mitte der 80er Jahre als Zumutung sahen. Löwe kam damals seiner Abwahl mit einer Vertragsauflösung zuvor, aber nichtsdestotrotz ist er ein Urgestein des Journalismus und dankbarer Zeitzeuge gewesen. Und Sie können im Podcast noch weitere Ausschnitte hören, zum Beispiel war er auch beteiligt an der Berichterstattung zum Fall Brüsewitz, als sich im Sommer 1976 ein Pfarrer aus Zeitz verbrannte. Soweit heute das aktuelle Medienmagazin. Ich übergebe jetzt gleich an Anja Kaspari. Sie meldet sich aus der Ferne wieder aus dem Ü-Wagen, denn heute ist ja wieder die lange Nacht der Museen. Und hier beginnt also der Podcast-Bonustrack zu Lothar Löwe. Zum ersten hören Sie einen Ausschnitt aus einem längeren Feature, das ich für Radio Brandenburg erstellte im Sommer 1996 und anschließend eine Diskussionsrunde mit Lothar Löwe, befragt von Juliane Bartel. Aber zunächst zum Fall Brüsewitz. Zu Beginn hören Sie einen Wegbegleiter von Oskar Brüsewitz, dem Pfarrer Latk.
Als ich den Anruf bekam, der Pfarrer Brüsewitz hat sich selbst verbrannt und der Rat des Kreises Zeitz und der Kirchengemeinderat Zeitz seien übereingekommen, die Sache, so wie mir da gesagt wurde, unter den Teppich zu kehren, damit niemand etwas davon erfährt. Es soll stillschweigend gewahrt werden, war mir sofort klar, das ist ein Glaubenszeugnis in der DDR, so typisch, so treffend, da muss etwas getan werden. Um jeden Preis muss das in die Welt hinaus gerufen werden. Eine so teure Tat, eine so gewaltige Tat, die ganze Verzweiflung der Christen in der DDR herausschreien kann, da muss man etwas tun. Wir wussten natürlich noch gar nicht, was wir tun wollten. Aber der erste Gedanke war eben zur ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland und die müssen irgendwie Hilfe schaffen. Aber das war dann doch eine herbe Enttäuschung, als uns Herr Gauss nach langem Warten wissen ließ, dass er gar nicht für eine Veröffentlichung ist, dass er völlig dagegen ist, dass er viel mehr fürchtet, die DDR-Regierung würde Schwierigkeiten der Kirche nun auferlegen und das Verhältnis zu Westdeutschland verhärten und in seinem Sinne sei das gar nicht. Das hat mich schon sehr enttäuscht und er hat dann auch angefangen, seine Ideologie zu entwickeln, dass eben der Kommunismus irgendwie ganz mild aussterben wird und sich erübrigen wird. Das war schon eine herbe Enttäuschung, aber er hat uns geholfen, er hat uns zum ARD und ZDF geführt.
Also ich erfuhr davon, wie aus heiterem Himmel, gegen Abend, ich glaube es war der 18. August, also an dem Tag, an dem das geschehen war, und der Pfarrer Latt, ein evangelischer Pfarrer aus der Nähe, war wohl zunächst zu meinem Kollegen des ZDF, Hans-Jürgen Wiesner, gegangen. Und dann zu mir.
Und dort trafen wir auf Lothar Löwe, der natürlich zunächst mal recht skeptisch war.
Das war natürlich ein unglaublicher und auch schrecklicher Vorfall. Und ich fühlte mich natürlich genau wie Wiesner verpflichtet, darüber zu berichten. Ich machte ein Interview mit Latt und wir strahlten das um 20 Uhr in der Tagesschau aus.
Mit einem Studienkollegen von Brüsewitz, dem in der DDR tätigen Pfarrer Latt, sprach Lothar Löw.
Pfarrer Brüsewitz, Sie sind ein Kollege von ihm, Sie sind selbst Pfarrer. Was glauben Sie, was hat ihn zu dieser Verzweiflungstat bewogen?
Ja, diese Verzweiflungstat ist sicher aus dem Kampf, aus einem Kampf mit den staatlichen Organen gekommen. Er hat, so wurde uns erzählt, seit längerem Streit mit den staatlichen örtlichen Organen in der Auseinandersetzung Kirche und Staat. Und diese Verzweiflungstat ist sicherlich, so nehme ich an, die Resignation, eine Resignation mit dem Symbol, dass wir uns damit beschäftigen müssen jetzt.
Im Mittelpunkt dieses Streites stand doch wohl eine gewisse staatliche Diskriminierung von Jugendlichen bei der Zulassung zur erweiterten Oberschule und auch zur Universität.
Das ganz sicher, weil er ein Plakat auch so abgefasst hat. Aber wohl nicht nur allein, denn andere Plakate waren noch da.
Er hat Plakate an seinem Wagen aufgestellt, bevor er sich anzündet.
Angezündet hat, ja. Und diese Plakate sind dann sofort von der Polizei vernichtet worden. Ja, aber eben doch sicherlich nicht nur diese eine Sache, dass es um die Jugend geht, sondern auch die allgemeine politische Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat, eben im, besonders in dem in der Ausführung der vom 9. Parteitag gefassten Beschlüsse haben wir in der DDR sehr viel mehr deutlicher gesagt und zu spüren bekommen, wie wir Kirche in diesem Staate sein dürften. Das sicherlich hat er als seinen Kampf geführt, aber wohl ist er daran verzweifelt.
Die evangelische Kirche in West und Ost versuchte ja den Vorgang unter dem Teppich zu halten, also das nicht bekannt zu geben. Insofern waren das Fernsehen der ARD und des ZDF die ersten, die darüber berichteten. Und diese Nachricht löste natürlich ein nationales und, wenn Sie so wollen, internationales Entsetzen aus und zeigte schlaglichtartig, wie desperat und wie verzweifelt die Lage in den Gemeinden war und wie dramatisch das Verhältnis zwischen Kirche und Staat zugespitzt war.
Als wir nach Hause fuhren, kam dann so langsam die Besinnung wieder auf die Realität des DDR-Alltages zurück. Fährt uns jemand hinterher? Und als ich zu Hause ankam, empfing ich schon meine Frau ganz ängstlich und aufgeregt. Ja, der Nachbarpfarrer habe schon angerufen, sie solle sich nicht fürchten. Ich hätte nichts Gefährliches gesagt. Der Bürgermeister kam und sagte, ich solle zum Rat des Kreises kommen. Und dort wurde ich furchtbar beschimpft, was ich für eine unmoralische Tat begangen hätte. Schon, dass ich es bekannt gemacht habe, ist schlimm, aber völlig unerträglich, dass ich zu einem westdeutschen Journalisten gelaufen wäre. Das hätte ich doch, wenn es ein Journalist sein müsste, dem polnischen Rundfunk oder was weiß ich jemanden sagen sollte. So wurde ich dann niedergemacht. Das hätte noch Folgen.
Reinhold wird von der DDR als Doppelmörder bezeichnet. Er soll bei der Flucht zwei Grenzsoldaten erschossen haben. Das Gericht hatte als Begründung für die Haftentlassung auf Notwehr erkannt.
An der Grenze zur DDR ist in der vergangenen Nacht ein Mensch erschossen worden. Nach Angaben der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN handelt es sich bei dem Getöteten um den Italiener Benito Corgi. Er soll sich den Grenzsicherungsanlagen genähert haben, dem Anruf der DDR-Grenzposten aber nicht gefolgt sein.
An der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR bei Eschwege ist es heute zu einem Zwischenfall gekommen. Zwei Beamte des Bundesgrenzschutzes werden von der DDR festgehalten.
Das Jahr 76 war, wenn wir mal von dem Jahr 89 absehen, war das Jahr 1976, in dem ich ja auch ausgewiesen worden bin, das dramatischste Jahr in der Entwicklung der DDR seit 1953, seit 1961.
Der evangelische Pfarrer Brüsewitz, der sich aus Protest gegen eine kirchenfeindliche Politik der DDR-Regierung in Zeitz mit Benzin übergossen und angezündet hatte, ist gestern im Krankenhaus Halle seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Evangelische Kirche Deutschlands, die seinen Tod bekannt gab, fragte die DDR-Führung in einer Presseerklärung, ob sie entsprechend der KSZE-Schlussakte von Helsinki bereit sei, die Menschenrechte wie die Glaubensfreiheit zu verwirklichen. Die Verzweiflungstat sollte nach Ansicht der Evangelischen Kirche nicht als Munition für den Bundestagswahlkampf missbraucht werden.
Ich erinnere mich, dass die Patrouillen der Volkspolizei auf dem Anfahrtsweg, sowohl auf der Autobahn als auch auf den Straßen, sehr lebhaft war, sehr viel Fopo war unterwegs. Wir beobachteten Leute in Drosdorf-Rippicher, die ganz eindeutig Stasi-Leute waren. Wir erfuhren von den Leuten, dass Stasi-Beamte, also Stasi-Männer, versucht haben, die Dorfbevölkerung in individuellen Gesprächen zu beeinflussen, auch an der Trauerfeier nicht teilzunehmen. Also der Stasi-Einfluss war spürbar. Ich postierte, wir konnten ein Mikrofon, das ließ die Kirche zu, an der Grabstelle postieren, sodass wir die Traueransprache von Propst Bäumer, die bemerkenswert, wie ich heute noch finde, bemerkenswert mutig war, weil er sich sehr klar mit Brüsewitz solidarisierte, zwar aus christlichem Bewusstsein die Tat der Selbstverbrennung nicht billigte, aber er sagte wörtlich: Wir distanzieren uns von den Menschen und Bruder Brüsewitz nicht.
Aber wir distanzieren uns von den Menschen und Bruder nicht. Wir befehlen ihn, tief getroffen in unserer eigenen Existenz als Christen, der Barmherzigkeit unseres Erlösers Jesus Christus.
Und das fand ich bemerkenswert. Es kam ja zu dieser Beerdigung nicht nur die Gemeinde des Dorfes und Freunde von Brüsewitz, sondern Pastoren aus allen Bereichen der DDR. Also aus Mecklenburg und Thüringen und der Mark Brandenburg, die kamen mit Motorrädern, mit ihren Autos, sind unterwegs von der Stasi kontrolliert worden, sogenannte Personenkontrollen sind vorgenommen worden, sind nicht behindert worden, aber der Einschüchterungseffekt war erheblich. Und der Mut dieser Männer, dieser Pastoren und Mitglieder der evangelischen Gemeinde, die von weit her dorthin kamen, war beachtlich, finde ich.
Am 26.08.76, 14 Uhr, findet auf dem Friedhof in Rippicher die Beisetzung des Pfarrers Brüsewitz statt. Alle politisch-operativen Maßnahmen sind darauf zu richten, dass in Vorbereitung und Durchführung der Beisetzung keine negativen und feindlichen Aktivitäten wirksam werden.
Auf dem Dorffriedhof seiner Heimatgemeinde Drosdorf-Rippicher wurde Pfarrer Oskar Brüsewitz heute Nachmittag zur letzten Ruhe gebettet.
Der Sarg mit den sterblichen Überresten war von der DDR-Staatsanwaltschaft erst um 10 Uhr früh freigegeben worden. Auf den Zufahrtsstraßen des Dorfes waren viele Beerdigungsteilnehmer von Volkspolizeistreifen kontrolliert und ihre Personalien notiert worden. Sie wurden aber nicht an der Beerdigungsteilnahme gehindert. Leidenschaftlich und voller Empörung haben sich viele Kollegen des verstorbenen Pfarrers gegen die unausgesetzten verleumderischen Versuche der DDR-Behörden gewandt, Pfarrer Brüsewitz als einen Menschen darzustellen, der geistesgestört gewesen sei.
Ganz erbärmlich war die Haltung von Bischof Schönherr, der ja der Ratsvorsitzende war der evangelischen Kirche in der DDR, der da nicht erschien. Bischof Krusche Magdeburg, der unmittelbare Dienstherr von Pfarrer Brüsewitz, befand sich auf einer Reise in Afrika, war angeblich nicht erreichbar, kehrte nicht zurück. Ich hatte erwartet, dass der Bischof, der zuständige Bischof, natürlich ganz gleich, wo er gewesen sein mag, dass der zurückkehren würde, um Abschied zu nehmen von seinem Pfarrer. War nicht irgendein Selbstmord, sondern es war ein Selbstmord aus Gewissensnot. Und da hatte ich schon gedacht, dass hier mindestens Bischof Krusche oder doch der Ratsvorsitzende Schönherr, der ja in der ganzen Politik gegenüber der staatlichen Obrigkeit, wie ich finde, eine ganz armselige und erbärmliche Rolle gespielt hat in den ganzen Jahrzehnten. Er ist einer, wie ich finde, der wirklich unchristlichsten Christen und Kirchenführer der DDR und der damaligen Zeit. Und sicherlich war die Kirche bestrebt, sozusagen es nicht zu offenen Demonstrationen kommen zu lassen. Aber dennoch hätte der Protest gegen staatliche Willkür stärker sein müssen und die ganze These der Kirche im Sozialismus war natürlich eigentlich zu diesem Zeitpunkt ad absurdum geführt. Die Bundesrepublik hat sich ja in dieser Phase auch mit der DDR arrangiert. Es gab vertragliche Vereinbarungen, der Telefonverkehr, der Reiseverkehr, unsere Existenz als Korrespondenten. Ich war der erste ARD-Fernsehkorrespondent. All dies waren ja Zeichen des Arrangements. Und natürlich, die Kirche arrangierte sich auch. Und Brüsewitz, Pfarrer Brüsewitz, war ja ein besonders bedrängter Pfarrer.
Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut. Aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Mut.
Soweit also zur Berichterstattung im Fall Brüsewitz. Und jetzt eine Sendung aus dem Jahre 1995 des ORB-Fernsehens Unser Mann in Ost-Berlin. Joanne Bartel im Gespräch mit Lothar Löwe.
Die Menschen in der DDR verspüren die politische Kursverschärfung ganz deutlich. Die Zahl der Verhaftungen aus politischen Gründen nimmt im ganzen Land zu. Ausreiseanträge von DDR-Bürgern werden immer häufiger in drohender Form abgelehnt. Hier in der DDR weiß jedes Kind, dass die Grenztruppen den strikten Befehl haben, auf Menschen wie auf Hasen zu schießen. Im Dezember verschärften die DDR-Sicherheitsorgane meine Überwachung und die der Kamerateams in auffälliger Weise. Immer häufiger tauchten die schweigsamen Zivilisten in unmittelbarer Nähe unserer Drehorte auf. Sie verfolgten uns in ihren mit Funk ausgestatteten Personenwagen, nicht nur in Ost-Berlin, sondern auch auf Fahrten durch die DDR.
Ja, sehen Sie die Möglichkeit, dass doch eine Situation geschaffen wird, in der Schüsse an der Grenze nicht mehr vorkommen und Menschen nicht mehr zu Schaden kommen?
Na, wissen Sie, ich möchte nicht über die Schüsse sprechen, denn in der Bundesrepublik fallen so viele Schüsse, täglich, wöchentlich, monatlich und so weiter. Die möchte ich nicht abzählen, ja.
Dem Korrespondenten der BRD-Fernsehanstalt ARD, Lothar Löwe, wurde am 22.12.1976 wegen gröbster Diffamierung des Volkes und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die Akkreditierung entzogen.
War das mehr als ein Eklat? Was war es denn aus Ihrer Sicht damals?
Nein, es war eine Reflexion der damaligen Situation. Es war ja 76. Sie müssen sich vorstellen, es war kurz nach der Biermann-Ausweisung. Es war ein Vorgehen der DDR-Behörden gegen die Kirche. Es war eine wachsende, im Nachfeld von Helsinki war es eine wachsende Bewegung der Ausreise. Es war ja die erste Bewegung. Die Leute kamen ja zu uns in die Büros mit der Schlussakte von Helsinki, die das neue Deutschland abgedruckt hatte, und bestanden auf Reisefreiheit und auch auf der Freiheit der Wahl des Wohnortes.
Alles richtig, aber haben Sie was angerichtet oder haben Sie etwas erreicht?
Das weiß ich nicht. Der Satz war sicher ziemlich spontan. Und ich habe später gesagt, man hätte ihn anders fassen können, um der DDR keinen Vorwand zu liefern, mich auszuweisen. Der Tatbestand, den ich da festgestellt hatte, der traf zu und der hat sich ja als richtig erwiesen. Den Schießbefehl gab es. Die Ausweisung, mit der musste ich leben, denn es gab ja vorher eine ganze Anzahl von Verwarnungen.
wegen meiner Berichterstattung. Und meine Berichterstattung war sicher eine sehr kritische Berichterstattung gegenüber dem Regime.
Herr Löwe, Sie kommen ja so nicht weg. Es geht um das Spontane. Es war sicherlich spontan gedacht, ja, spontan formuliert und aufgenommen. Aber es war ja eine Konserve. Das Ding ging ja dann nach Hamburg in die Tagesschau. Die haben Sie noch gefragt. Wollen wir das nicht rausnehmen?
Nein, passen Sie mal auf. Es war formal eine Konserve. Es war natürlich vom Zeitpunkt ziemlich spät. Wir mussten ja den Film nach West-Berlin transportieren, entwickeln, überspielen. In der Tat, es hat einen Dialog gegeben mit dem von mir sehr geschätzten Kollegen Münchow, der sagte, sagen Sie mal, wollen wir diesen Satz drin lassen. Und ich habe dann entschieden oder habe gesagt, also ich möchte, dass er drin bleibt. Der Hintergrund liegt noch etwas anders an diesem Tag. Es gab diese Überwachung durch die Stasi in diesen letzten Monaten. Und es gab an diesem Tag den Unfall meiner Frau mit einem meiner Söhne, der sehr merkwürdig war und in der die Stasi sofort eingriff. Meine Frau ist angefahren worden von einem Lastwagen und sie ist von Stasi-Leuten bedroht worden, die sofort am Fahrzeug waren. Die Geschichte ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Die Akten darüber haben sich nicht gefunden. Kurzum, ich wurde an diesen Unfallort gerufen und hatte ebenfalls eine Konfrontation mit der Stasi, eine sehr unangenehme.
Sie waren aufgeregt, Sie waren sauer.
Das heißt, in dieser, nicht nur sauer, ich war wirklich verbittert und in dieser Situation habe ich vermutlich so formuliert, wie ich formuliert habe.
Sie hätten korrigieren können, Sie haben es nicht getan.
Nein,
deshalb will ich von Ihnen
die
Einschätzung noch mal wissen. Haben Sie da was angerichtet oder haben Sie nichts angerichtet? Sind Sie mit sauberem Gewissen unterwegs, hier und heute, so viele Jahre danach?
Oh ja, ich glaube, dass ich schon mit sauberem Gewissen, und aber selbstverständlich. Ich habe das nicht zurückzunehmen. Ich sage nur,
wenn ich etwas... Porzellan ist kaputt gegangen.
Natürlich. Wenn es diesen Vorfall, diesen Zwischenfall nicht gegeben hätte, wenn ich etwas mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich vermutlich nochmal anders formuliert und aus der Situation heraus, auch in dem Dialog mit dem Kollegen Münchow vielleicht gesagt, ach Jungs, Kollegen, lasst den
dafür
Satz
lohnt sich's nicht.
Es lohnt sich nicht.
Also so ein kleines bisschen,
nicht,
kleines bisschen wäre es anders schöner gewesen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.